freuen auf das Gespräch mit einem echten Multitalent. Sie ist Fachärztin für innere Medizin. Sie ist aber auch Kolumnistin und Autorin und steht hin und wieder auf Kleinkunstbühnen, um auch dort sehr unterhaltsam über ihren Alltag als Ärztin zu sprechen. Und wir freuen uns jetzt direkt zum Start auf eine Kostprobe von Dr. Eva Mirasol.
Vor genau 2 Wochen habe ich meinen ersten Job begonnen. Ich bin Arzt und ich fühle mich ziemlich mitgenommen. Na gut, kein Arzt, sondern Ärztin, um genauer zu sein. Aber bring das Wort Ärztin mal cool in den Reim hinein. Die Patienten denken sowieso, ich bin die Schwester. Erst seitdem ich dieses Tattoo auf der Stirn habe, wird es besser. Ich bin Arzt, habe ich mir drauf tätowiert. Und seitdem haben mich eigentlich alle akzeptiert. Nur mein Oberarzt, der versteht keinen Spaß. Bis morgen ist das Tattoo wieder weg, hat er gesagt. Wie sollen das gehen? Das ist echte Farbe, wenn ich das jetzt wieder weg mach, hab ich voll die Scheißnarbe, dann sehe ich aus wie sie, hab nur Spaß gemacht. Doch der Oberarzt hat leider gar nicht gelacht. Jetzt reicht es mir, ich krieg sie schon klein. Zur Strafe haben sie ihren ersten Nachtdienst allein.
Was davon ist tatsächlich wirklich passiert? Das Tattoo glaube ich nicht, den Rest könnte ich mir vorstellen.
Die Maske war sehr gut, insofern wir das Geheimnis nicht lösen können. Nein, es ist nichts passiert davon, aber mein erster Nachtdienst war ähnlich verrückt tatsächlich. Da erinnere ich mich gut, weil da ist nämlich ein Patient verschwunden. Und ich war da nicht vorbereitet natürlich, weil ich hatte die paar Tage davor nochmal mit so einem erfahreneren Kollegen geguckt, okay, was mache ich, Herzinfarkt, die wichtigsten 5 Punkte, Luftnot, Brustschmerzen, Bauchschmerzen, hätte ich alles gekonnt, aber verschwundener Patient haben wir nicht gemacht. Und dann kam ich an und war in der Rettungsstelle tatsächlich und da hatte dann die Schwester von Station angerufen und meinte so, du, der Herr so und so ist weg. Ich so, wie weg? Ja, weg, verschwunden, komm doch mal bitte nach oben. Da bin ich nach oben, da war der wirklich weg und ich war total überrascht, weil ich kannte den von Visite und ich hätte nie gedacht, dass der noch laufen kann. Weil ich hatte irgendwie, spricht jetzt auch nicht für meine Visite, ne? Aber ich hatte den immer nur liegen gesehen mit dem Bettgittern oben, damit der nicht rausfällt, dieses Flügelhemd an, wo hinten die Patienten dieses Nachthemd, was man so hinten zubinden kann, was aber offen ist. Das kennt man ja.
Wo der Popo rausguckt.
Genau, wenn man liegt, zum Glück ja nicht. Ne? Aber prinzipiell ja, dann der Popo raus und dann Blasenkatheterbeutel so an diesen Bettgittern. Und naja, ich war völlig überrascht, aber er war weg. Und dann gibt es da so ein Protokoll, was man machen muss. Das kannte zum Glück die Schwester. Man ruft die Pforte an, die Polizei und die Angehörigen. Und ich hatte dann direkt ein schlechtes Gewissen, obwohl ich jetzt auch nichts dafür konnte, dass er weg war. Aber ich habe dann so mit so einer ganz vorsichtigen Stimme die Ehefrau angerufen und die meinte, ach ja, sie sei schon lange nicht mehr die Ehefrau, aber das würde sich hartnäckig halten, diese Nummer in den Akten ist schon okay und ich müsse mir überhaupt keine Sorgen machen, weil das würde jedes Mal passieren, wenn ihr Mann stationär aufgenommen sei, der flüchtet dann und ich könne gerne mal in die Stammkneipe fahren und gucken, ob er da ist. Und ich so, ja, danke.
Stammkneipe, geil.
Und ich muss tatsächlich, ich weiß, das klingt jetzt irgendwie ausgedacht, ne? Aber das war so, ich muss so erleichtert gewirkt haben, dass sie auch direkt gesagt hat, na, erster Nachtdienst, ich so, ja. Und dann sie so, oh je, die Arme. Und dann auch noch mit meinem Mann. Und ich so, ja, mit ihrem Mann, ja, okay. Und dann haben wir vereinbart, dass sie sich nochmal meldet und nach einer Stunde rief sie an und so erzählte mir, dass wirklich ihr Mann in der Stammkneipe gewesen sein muss, denn der Rollstuhl war da und der Wirt hat ihr auch bestätigt, dass er dort ein Bier getrunken hat. Aber der Mann war wieder weg. Und dann war ich richtig nervös, weil der war ja dann ohne Rollstuhl unterwegs. Aber ich konnte ja auch nichts machen, der Dienst ging weiter.
Darf ich mal ganz kurz fragen, wer bringt denn, also welcher Taxifahrer oder wer auch immer, bringt denn einen Mann in so einem OP-Hemdchen im Rollstuhl mit Katheter ja offensichtlich noch in seine Stammkneipe?
Welcher Wirt kommt auf die Idee?
Ja, den Wirt verstehe ich noch nur wegen der Stammkneipe und so, aber das mit dem Taxifahrer haben wir uns auch gefragt. Also ich habe dann weitergemacht und nach 2-3 Stunden rief mich die Schwester an und meinte so, du, der ist jetzt wieder da, komm noch mal hoch. Und dann bin ich so hoch und da hatte ich dann gerade noch die Feuerwehr gesehen, also in Berlin kommt ja immer die Feuerwehr, auch zu den Kranken, die den Patienten dann wohl am Gehsteig sitzend aufgelesen hat, ohne den Rollstuhl. Und dann bin ich rein und der Mann, der lag im Bett mit der Decke so bis oben, ganz unschuldig geguckt. Und er hat nichts gesagt, außer dass er den Bus genommen hat. Und da haben die Schwester und ich uns dann genau diese Frage gestellt, was passiert in dem Busfahrer, dass der vor dem Krankenhaus ein Mann in diesem Flügelhemd mit Blasenkatheter, Rollstuhl, aber ziemlich sicher ohne Fahrkarte.
Das ist Berlin,
direkt
wa?
In die Stadt. Ja,
das,
genau.
In Berlin. Das ist nur in Berlin, ja.
Das war das erste Mal, möglicherweise. Ich kann den Busfahrer anfangen.
Man würde ja jetzt denken, es ist eine unglaubliche Geschichte. Das kann sich nicht so zugetragen haben. Aber es hat sich so zugetragen, auch noch in Ihrem ersten Nachtdienst. Und das ist eine von den Geschichten, die Sie aufgeschrieben haben für Ihr Buch. Staying Alive, wo viele schöne andere Geschichten drin sind. Es ist ein fiktiver Roman, aber es sind so einige
Geschichten. Die ist nicht mal drin, fällt mir gerade erst auf. Eigentlich dumm.
Dann ist sie in der Kolumne gewesen. Ich habe sie gelesen.
Vielleicht ist die in der Kolumne.
Weil Sie ja auch Schreiben für die Taz geschrieben haben.
Genau.
Und für die Ärztezeitung.
Genau.
Richtig. Und was
Taz
mir da
und Ärztezeitung.
Ja,
super,
schöne Kombination,
super,
oder?
Ja. Und in einer Publikation habe ich auch eine Geschichte gelesen. Da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht sein, weil es mich so an eine eigene Geschichte erinnert hat. Wo Sie zu einem Patienten kommen und Sie wollen, glaube ich, die Leberwerte prüfen. Und der Patient sagt so ganz rotzefrech, naja, wenn Sie wissen, wo die Leber ist...
Ja, so, genau so ähnlich. Ich glaube, es war vielleicht sogar die Lunge. Das war auch so eine...
Ja, gut, ja, aber irgendein Organ halt, Ende, meine Güte.
Am Ende so eines Nachtdienstes ist es dann ja auch, ne? Dann Leberlunge, ne? Aber
Ich weiß nicht, wo ich gucken muss.
Ich erkläre immer meiner Schwester, das eine ist so oben und das andere unten. Und das reicht ja auch als Information.
Mehr die Leber ist unten, ne?
Genau, die Leber ist unten.
Genau, ja. Wir haben früher mal, kann das die Leber sein?
Ich will gerne auf den Punkt hinaus, den Sie ja vorhin noch angesprochen haben, in dem Rap, ich bin Ärztin, sowas ähnliches wie Arzt. Und dieses Zusammentreffen auch mit dem Oberarzt, dieses nicht ernst genommen werden als junge Frau, als Assistenzärztin im Krankenhaus. Sind Sie darauf vorbereitet worden, auch im Studium, dass sowas passieren kann? Also gibt es da auch Handreichungen?
Nee, tatsächlich nicht. Das wäre eigentlich schön gewesen.
Ja, das fände ich auch.
Man ist schon überrascht. Man ist ja ohnehin unsicher mit der Position am Anfang. Das geht ja vielen Menschen so, die ihren ersten Berufstag irgendwo haben. Man wächst ja dann tatsächlich, wie die Leber, sagt ja der Eckhard von Hirschhausen, mit seinen Aufgaben. Also man wächst mit den Aufgaben und am Anfang ist man tatsächlich nicht so souverän oft. Aber wenn man eben da als Frau ist und man auch so jung aussieht, diese Kombination bedeutet irgendwie oft, dass man immer so ein ganz klein bisschen weniger ernst genommen wird oder so ein bisschen mehr dafür tun wird, muss, dass man eben ernst genommen wird. Und das ist mir schon auch oft passiert. Vielleicht habe ich es auch nicht gut gemacht. Ich erinnere mich, dass ich mich mal so ungeschickt vorgestellt haben muss. So irgendwie so, ja, ich bin Ihre Ärztin, so gestottert. Und dann meinte der Patient so, das macht doch nichts.
Als ich so ganz junger Journalistin zum Fernsehen kam, hat auch mal eine Kulturredakteurin, das war aber eine Frau, zu mir gesagt, na, ich weiß ja nicht, ob Sie wissen, wie man einen Computer einschaltet. Aber dann könnten Sie das ja vielleicht mal recherchieren. Also ich glaube, es ist nicht auf einen Beruf bezogen.
Nee, sicherlich nicht.
Es ist auch nicht absenderbezogen, dass Männer Frauen dann nicht ernst nehmen, sondern es kann einem grundsätzlich passieren, wenn man als Berufseinsteiger oder als junge Frau irgendwo loslegt. Haben Sie denn gemerkt bei sich, dass es besser geworden ist mit mehr Erfahrung?
Auf jeden Fall, es wird besser. Und am Ende wünscht man sich fast manchmal so ein bisschen die Zeit zurück, wo es noch anders war. Weil ich glaube, es wird deswegen besser, weil man so älter wird, Falten kriegt und unfreundlicher wird auch. Also ich glaube, Unfreundlichkeit ist so ein bisschen so das Zeichen der Souveränität des Alters. Nee, das machen wir jetzt so. Und nicht so, Entschuldigung, ich wollte mal fragen, kann ich vielleicht mal auf Ihre Lunge horchen und so? Und dann denken alle, nee, die ist zu nett, die kann keine Ärztin sein.
Wie freundlich sind Sie denn oder können Sie bleiben, wenn Sie in der Notaufnahme sind und Sie stellen fest, dass da ein Patient oder eine Patientin vor Ihnen sitzt, die gar kein schlimmes Leiden hat? Weil man hört das ja immer wieder, dass es auch deshalb zu Wartezeiten kommt auf Notfallstationen, weil Leute kommen mit irgendwie einer Grippe, mit etwas, wo sie einfach auch zum Hausarzt gehen könnten, außerhalb der Feiertage, außerhalb des Abends. Geschieht das oft? Und wenn ja, wie reagieren Sie?
Also es geschieht tatsächlich oft. Und manchmal ist man auch richtig sauer, weil es ja natürlich Ressourcen bindet, weil man ja jeden einzelnen Menschen da so erstmal behandelt oder dem so erstmal begegnet, ohne zu wissen, was er hat und dann da Zeit weggenommen wird von denjenigen, die wirklich einen Notfall haben. Und dann kommt es natürlich aber auch darauf an, wie freundlich sind die Menschen mit den Sachen, die eigentlich nicht in die Rettungsstelle gehören. Und bei mir kam mal eine Frau am Ostermontag mit drei so dicken Leitsordnern, wo andere Menschen 40 Jahre Steuer abheften, hatte die irgendwie viele Jahre medizinische Probleme abgeheftet, Vorbefunde, Blutwerte, CT, MRT, EKG, und die wollte das durchsprechen mit mir. Und da, die war sehr, sehr nett.
In der Notaufnahme.
Und dann habe ich gesagt, aber wie meinen Sie das denn jetzt durchsprechen? So, naja, das soll ich mir jetzt mal angucken, und sie sei extra schon am Ostermontag gekommen, nicht am Ostersonntag, weil da hätten wir doch sicher viel zu tun. Und die war so nett, ich konnte ja gar nicht richtig böse sein, und wir haben uns dann auch friedlich irgendwo in der Mitte geeinigt. Ich habe mal grob geguckt und gesagt, okay, das macht Sinn, dass Sie mal einen Magen-Darm-Spezialisten ambulant aufsuchen. Aber richtig böse konnte man der jetzt nicht sein.
Lisa, du hast nach dem Abi ein Pflegepraktikum gemacht, ne? Habe ich gelesen, ja, in deiner Biografie. Und du hattest schon einen Ausbildungsplatz als Krankenschwester quasi sicher, glaube ich, ne? Aber hast dann gesagt, ich will es doch nicht machen. Warum?
Doch, ich wollte es machen, aber dann kam dieses Schauspielstudium mir in den Weg.
Ja, ja, aber du hast dich auch irgendwie entschieden, ne?
Naja, also ich habe zweigleisig das gemacht. Ich habe mich schon, also ich habe das dreimonatige Pflegepraktikum gemacht, ehrlich gesagt, um reinzugucken. Mhm. Ich komme aus einer Familie voller Pflegekräfte, deswegen war das jetzt nicht so wahnsinnig ein ferner Ort, der mir nicht bewusst war oder klar war, aber ich wollte das erstmal machen, direkt nach dem Abi, und parallel habe ich mich bei den Schauspielschulen beworben. Und da sagt man ja, da wird man eh nicht aufgenommen, und deswegen dachte ich, ach komm, dann machst du das ein bisschen. Und dann habe ich mich aber in Hamburg beworben für eine Krankenschwester-Ausbildung. Weil ich dachte, mit meinem Abi und meinen Chemiekenntnissen habe ich im Medizinstudium ein Problem. Und deswegen wollte ich erst die Pflegeausbildung machen. Und da wurde ich am 1. April aufgenommen. Da sollte am 1. April die Ausbildung losgehen. Und einen Tag davor wurde ich in München angenommen.
Was hätte dir gefallen an diesem Beruf?
Ich glaube, Schauspiel und Medizin trifft sich ja sehr oft. Also man hört ja sehr oft, dass... Das ist wirklich so. Also viele Schauspieler und Schauspielerinnen haben einen medizinischen Background in der Tat. Ich glaube, es geht um... etwas herausfinden wollen. Es ist sehr was Zwischenmenschliches. Es ist, also mich hat das immer sehr begeistert, wirklich auf den Punkt zu kommen bei jemandem, bei meinem Gegenüber.
Ich gucke ins Gesicht von Heiner Lauterbach und kann es nicht so richtig entschlüsseln.
Ich musste gerade an Marianne Koch denken.
Zum Beispiel.
Oh, ist ja total
Marianne
toll,
Koch, Maria Furtwängler, also es gibt viele.
Erste Moderatorin von 3 nach 9. Also und
da schließt sich der Kreis.
Topfit in jeder Hinsicht. Hm? Ja.
Ja, im Gegensatz zu mir. Aber jedenfalls, worauf ich kommen wollte, war... Ich glaube, für mich war der Ort Krankenhaus nie ein negativer Ort, weil ich war mit meiner Mutter, die Pflegedirektorin war, immer Weihnachten unterwegs und habe da Nikoläuse ausgeteilt an die Leute, die da gearbeitet haben. Für mich war das immer eher ein Spielplatz. Das heißt, für mich war es kein negativer Ort. Deswegen konnte ich mir vorstellen, da gerne zu arbeiten. Letztendlich Schauspiel, als ich da mit dem Schauspielstudium fertig war, habe ich dann 3 Zimmer hintereinander die Krankenschwester gespielt. Ich bin dem auch nicht ganz entkommen.
Giovanni, du warst auch schon mal Weihnachten in der Notaufnahme.
An Heiligabend, statt zur Familie zu fahren, lag ich in der Notaufnahme. Und ich muss sagen, dass Heiligabend in München in der Notaufnahme, das war wie die Höllenbeschreibung von Dante. Also da waren keine Simulanten, es war einfach furchtbar. Ich hatte einen Gallensteinabgang, wusste aber nicht, woher dieser Schmerz kommt. Aber es gibt im Tragischen gibt es dann sehr oft immer auch was Komisches und was sehr Schönes. Ich habe bei der Gelegenheit das schönste Weihnachtsgeschenk meines Lebens bekommen, nämlich als ich spät entlassen wurde, ging ein Familienvater, verließ seine Familie und hat zu Hause mit mir noch eine Kerze angemacht.
Das ist schön. Hm. Das ist ja wirklich nett.
Meintest du wirklich Dante mit der Höllenbeschau oder Sartre?
Dante.
Okay.
Das sind verschiedene Kreise.
Passt beides aber.
Ja, aber bei Sartre sind es, na gut. Also
das sind die anderen.
Ja, genau. Genau, ja.
So, mit Giovanni hatten wir jetzt gerade ein Beispiel, der undefinierbare Schmerz, ne? Und ihm konnte dann geholfen werden.
Vor allem erklärt werden,
was das ist. Die Gans war es am Ende, wahrscheinlich doch die Gans, ne? Also an Weihnachten.
Nein, ich hatte ja noch nicht gegessen, das war ja der Punkt. Bevor ich essen wollte.
Die Vorstellung von der Gans.
Wahrscheinlich, die wartete ja die Gans und konnte nicht gegessen werden.
Oh je. Ja, aber Weihnachtsdienste sind oft sehr schön, weil da zumindest im Team alle so ein bisschen im selben Boot sitzen und Mensch, wieder nicht und so, dafür Silvester. Ja.
Aber ich meine, also jetzt, du siehst da auch, um es ein bisschen ernster zu formulieren, du siehst da unglaubliches Elend. Da.
Ja.
Ja. Also es ist nicht so, dass da nur Leute mit Aktenordner kommen.
Nee, am schlimmsten sind ja diese Notarztfahrer. Ne? Also das ist ja brutal. Ne?
Das ist tatsächlich nochmal insofern eine andere Nummer, weil die ja so völlig unvorbereitet und mit relativ weniger Unterstützung dann vor Ort alleine
frisch und ohne präpariert
kommen als Erste. Ja, das ist richtig.
Welche Reaktionen erleben Sie denn da? Man hört ja auch immer wieder, dass es wirklich auch zu Gewalt kommt in Notaufnahmen. Ne? Vor allen Dingen Pflegekräfte werden da angegriffen. Ich habe eine Zahl gelesen, ich konnte die gar nicht glauben, in 91% der Krankenhäuser
kommt es zu Auseinandersetzungen mit dem Pflegepersonal, also in Notaufnahmen.
Ja.
Warum ist das so? Weil das so eine Situation mit auf Leben und Tod ist, weil man warten muss?
Ja, warum? Ich glaube, genau diese beiden Sachen, so eine explosive Mischung aus den eigenen Beschwerden, der Sorge um die eigenen Beschwerden oder der Angehörigen, auch um die Angehörigen, und dann diese völlig undurchschaubare Wartezeit. Also so undurchschaubar ist sie am Ende gar nicht, aber wenn man da so sitzt, ist es tatsächlich so ein bisschen so wie so in so einem Restaurant. Man kommt, wird total freundlich begrüßt, so ist in der Rettungsstelle auch, da ist gleich eine Pflegekraft da, die misst Blutdruck, fragt, was ist los, und dann kommt man in diesen Warteraum und dann im Restaurant sitzt man und kommt 2, 3, 4 Stunden niemand, um die Bestellung aufzunehmen.
Und man sitzt da aber mit starken Schmerzen mit.
Genau, und alle, die neben einem sitzen und später gekommen sind, kommen früher dran. Und das Essen sieht dann besser aus. Und so ist es in der Rettungsstelle auch. Man hat halt nur das Problem, dass sobald ein neuer Notfall dazwischen kommt, macht es ja auch Sinn, dass derjenige, der eben die minimal weniger Beschwerden hat, die sind deswegen nicht weniger wert, aber halt ein bisschen weniger dringlich, rutscht man wieder nach hinten. Und das in Kombination mit dieser eigenen Sorge, das kann ich auch verstehen, dass das sehr, sehr frustrierend ist.
Sie schreiben, und ich bin ziemlich sicher, dass das im Buch war und nicht in den Kolumnen, die ich von Ihnen gelesen habe. Sie schreiben von einem Patienten, der mit sehr undefinierbaren Symptomen gekommen ist, weil Giovanni wusste ja auch nicht, was er hat. Er hatte ja einfach nur Schmerzen.
Ganz war nicht die ganze
Und dieser Mann kam zu Ihnen mit Familienangehörigen und hat seine Symptome beschrieben. Und ich glaube, die Diagnose war eine sehr interessante.
Ja, das ist richtig. Das war lustig, das war ein Mann, der kam in Begleitung seiner Ehefrau, so auch im Nachtdienst. Und er selber sagte, er hätte Schwindel und Übelkeit, so erstmal so auch so ein allgemeines Symptom. Und die Ehefrau hat aber berichtet, dass er so wesensverändert irgendwie sei, bisschen gangunsicher, Wortfindungsstörungen. Und wir hatten Alkohol recht schnell ausgeschlossen. Und dann kriegt man schon so ein bisschen auch, gerade als Internistin, denkt man so, oh, und nicht, dass es doch ein Schlaganfall ist, irgendwas Neurologisches. Und weil ich auch nichts gefunden habe, also kein Infekt, Blutdruck normal, habe ich die Neurologin dazugeholt, die hat auch nichts gefunden. Und dann waren wir gerade kurz davor, so ein CT zu machen, also ein Bild vom Kopf und zu gucken, Blutung oder irgendwas. Und dann gehe ich nochmal rein und dann war der irgendwie so ein bisschen so läppisch. Also der Situation nicht ganz angemessen, hat so gekichert nochmal auf meine Frage. Und dann habe ich gedacht, der sieht aus, als sei er bekifft. Und da habe ich das gefragt. Auch so vorsichtig, haben Sie vielleicht Drogen genommen, geraucht oder so? Da war er ganz empört. Der raucht nicht mal Zigaretten. Dann habe ich gesagt, naja, man kann es auch essen. Ja, wie essen? Und ich so, naja, es gibt so Kuchen oder Kekse mit Haschisch drin. Er so, nee, auf keinen Fall. Und dann mischte sich die Frau ein und sagt, aber du, heute Abend, nach dem Abendessen, hast du doch diese Kekse, die unser Sohn neulich gebacken hat. Weißt du, ich hatte doch das Zimmer aufgeräumt. Da irgendwie noch so Kekse in Alufolie, so ach ne, wo mache ich die hin, in den Süßigkeitenschrank? Und dann hatte der Mann dann sich danach bedient und hatte dann tatsächlich einfach Cannabiskekse gegessen. Und
Heiner, ich erspare jetzt.
Aber der Sohn kam danach nicht noch in die Notaufnahme, nee, weil es Ärger gegeben hat.
Zumindest nicht in unsere.
Sehr schön. Also wir lachen natürlich jetzt über diese Geschichten. Es passieren mit Sicherheit auch Dinge, über die man schmunzeln kann, aber es gibt natürlich diesen Notstand in Krankenhäusern. Die Wartezeiten, über die wir schon gesprochen haben. Was würden Sie als jemand, der im System arbeitet, tun, wenn Sie am System arbeiten könnten? Also was wäre die eine Sache, wenn Sie jetzt nur eine Sache ändern könnten, die Sie sofort morgen ändern würden?
Ich glaube, es ist ganz leicht.
Im Gesundheitssystem.
Und ich muss nicht Gesundheitsökonomin sein oder Wirtschaftsweise oder irgendeine Art von... Also ich darf einfach sagen...
Genau Ihre Expertise als Ärztin ist doch da interessant.
Ich wünschte mir mehr Personal. Es ist so banal, wie es ist, aber es war immer das, was gefehlt hat. Also ich glaube, dass mehr Personal sich übersetzen würde in mehr Zeit im System, und diese Zeit braucht es, weil ich kann auch verstehen, dass die Patientinnen und die Patienten mit der Situation unzufrieden sind und dass es nicht okay, wenn man so lange warten muss und Beschwerden hat. Jetzt mal völlig egal, wie relevant die am Ende wirklich sind, weil die meisten, und das muss man vielleicht wirklich auch nochmal dazu sagen, man kann lachen über diese Bagatellfälle, aber die meisten kommen schon mit einem medizinisch nachvollziehbaren Problem, das auch behandelt werden muss und auch zeitnaher, als es manchmal die Terminknappheit und die Problematik in dem ambulanten System zulässt. Und diese Menschen, die brauchen Zeit, dass man die richtige Diagnose stellt, dass man ihnen zuhört, und deswegen würde ich sagen, der Personalmangel, das ist das, was wirklich behoben werden müsste, irgendwie.
Danke, dass Sie uns diesen Appell und dieses Thema mitgebracht haben.